Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Mein Name ist Bert Kössler und heute ist mit mir wieder dabei
der Nils Hitschke.
So, und wir haben heute ein Thema. Heute geht es um den Heimkinoraum und zwar genauer gesagt um die Maße. Wir stellen uns die Frage, wie groß sollte denn eigentlich dein Heimkinoraum im Idealfall sein? Eine Frage, die ich sehr, sehr oft höre. Du wahrscheinlich genauso oft, ne?
Ja, das ist eigentlich das Entscheidende, ja, und die Planung vorangehen soll.
Genau, darauf gehen wir heute mal ein bisschen näher ein. Los geht's nach dem Intro.
Heimkinopraxis Podcast.
Ja, ich höre diese Frage echt unheimlich oft und ich muss mir aber auch immer wieder selber so ein bisschen die Frage stellen, warum eigentlich? Ja, weil am Ende ist es ja so, klar, es gibt ein paar Leute, die können sich ihren Raum noch sozusagen modellieren, wie sie wollen. Immer dann, wenn das Haus dazu noch nicht steht. Aber ich glaube, bei 80% ist es eher so, dass man hat halt irgendeinen Raum und muss mit dem klarkommen. Und von daher stellt sich mir immer so die Frage, ja, warum eigentlich diese Frage nach der Größe? Geht es da irgendwie darum, zu sagen, ja, kann ich überhaupt da jetzt ein Heimkino reinbauen oder ist das alles von vornherein zum Scheitern verurteilt? Ich schätze mal irgendwie so, das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein. Tja, aber gehen wir es mal durch, ne?
Ja, also die Frage ist ja auch berechtigt, sage ich mal. Ich habe relativ auch häufig Kunden, die haben sehr große Räume oder getrennte oder auch nicht abgetrennte Kellerräume. Und da stellt man sich schon die Frage, ja, brauche ich denn diese komplette Raumgröße von zum Beispiel 60, 70 Quadratmeter? Und da macht es dann schon Sinn, irgendwie die Trennwand einzuziehen oder den Raum zu verkleinern. Dann ist die Frage schon gerechtfertigt. Aber ja, wie du sagst, oft sind ja die Räume komplett vorgegeben. Da hast du keine Möglichkeiten. Also die Frage ist dann eigentlich schon hinfällig.
Ja. Genau. Ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich immer höre. Oder was heißt wichtig? Ja, ist eine Frage, die ich jedes Mal höre, wenn irgendwo ein paar Bilder von einem Heimkino gepostet werden. Dann kommt garantiert immer erstmal die Frage drunter, wie groß ist der Raum? So, ja. Als könnte man den jetzt einfach so kopieren und auf sich einfach übernehmen. Das ist ja auch nicht einfach so möglich. Aber na gut, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ich würde sagen, wir steigen hier einfach mal ein und unterhalten uns mal so ein bisschen über die drei wesentlichen Dimensionen von so einem Raum, Länge, Breite und Höhe und schauen mal, worauf die eigentlich eine Auswirkung am Ende haben. Dann kann man das nämlich, glaube ich, ein bisschen besser abschätzen. Ne? Fangen wir vielleicht mit der Länge einfach an. Länge ist so aus meiner Sicht das wichtigste Maß bei so einem Heimkinoraum oder ja, es sind alle wichtig, aber eines der wichtigsten schlechthin. Und was können wir machen, wenn wir einen besonders langen Raum haben? Wir können mehrere Sitzreihen unterbringen. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste.
Ja klar, wenn ein Raum plus 3 Meter lang ist, dann wird es halt schwierig mit 3 Sitzreihen. Das ist ja schon mal Fakt.
Bei 3 Meter wird es sogar schon mit einer schwierig.
Ja, so sieht's aus.
Ja, genau. Da gibt es auch noch so das eine oder andere Minimal- oder Maximalmaß. Da können wir dann auch nochmal drauf zurückkommen. Aber grundsätzlich Anzahl Sitzreihen ist ein ganz entscheidendes Ding. Da braucht man einfach für eine zweite Reihe, braucht man einfach eine gewisse Mindestlänge, damit das am Ende alles auch noch irgendwo hinhaut. Und ist auch schwer, da jetzt irgendwie so einen pauschalen Wert zu sagen, aber ja, ich sage immer so, unter 5 Meter brauchst du über eine zweite Reihe überhaupt nicht nachdenken.
Ja, also 5 Meter hätte ich jetzt auch mal gesagt. Vor allem dann steht ja die zweite Reihe auf jeden Fall komplett an der Rückwand. Ja. Wenn du dann irgendwelche Recliner hast, die dann irgendwie mit dem Fußteil ausfahren. Ich habe das damals bei mir auch so geplant, mit ungefähr 1,80 Meter brauchst du in der Tiefe von einer Sitzreihe. Das heißt, da geht schon mal 3,60 Meter weg, wenn beide Fußteile komplett ausgefahren sind, in der vorderen und in der hinteren Reihe. Und du willst ja auch nicht deine Stinkefüße, sag ich mal, am Kopf des Vordermanns haben.
Auf die Kopflehne oben so drauf, so seitlich, genau. Links und rechts vom Kopf. Also im Prinzip wie im echten Kino dann halt auch. Ja.
Dann kommt es auch mit weniger klar vielleicht.
Ja, genau. Ja, aber ist im Prinzip schon genau der Punkt. Also sagen wir mal so 5 Meter absolutes Minimum bei 2 Sitzreihen und dann hat man aber noch nicht allzu viel mit akustischen Maßnahmen vorne und hinten gemacht, was dann nämlich so der nächste Punkt ist, wofür man eine gewisse Raumlänge einfach braucht. Na, also wenn man da irgendwie was in Richtung Baffle-Wall machen will oder ja eher gebräuchlich so eine Art Absorber-Wall, ich hoffe, der Begriff etabliert sich irgendwann mal, dann das am besten noch vorne und hinten in entsprechender Stärke, dass es dann auch so ein bisschen im Bass auch wirkt. da wird es dann schon eine enge Nummer. Da ist halt ganz schnell mal ja, bis zu einem Meter oder sowas vom Raum weg, wenn es schlimm kommt. Ja, also je nachdem, wie man das halt mit dem Basskonzept macht und so weiter. Mal mehr, mal weniger. Aber irgendwo so 70, 80 Zentimeter insgesamt verliert man da schnell mal. Und dafür ist es eben nützlich, einen entsprechend langen Raum zu haben. Und das Letzte, was wir natürlich überhaupt nicht vergessen dürfen an der Stelle, ist das Thema Projektionsdistanz.
Oh ja, das wird oft unterschätzt. Das stimmt.
Völlig. Ja. Weil wir es ja leider immer noch nicht irgendwie gebacken bekommen haben, dass es mal Beamer gibt, die einfach von vornherein ein bisschen weitwinkliger arbeiten.
Ja gut, aber es macht auch keinen Sinn, wenn du irgendwie einen 4 Meter tiefen Raum hast, ja, und du sagst, ich will eine 4 Meter breite Leinwand. Also das passt ja schon vom Abstandsverhältnis nicht unbedingt. Es sei denn, du sitzt komplett an der Rückwand, hast du eine Reihe, dann vielleicht okay, aber das ist ja eher die Ausnahme. Und ja, oft reicht dann wirklich das Projektionsverhältnis nicht, dass dann das Bild zu klein wird.
Genau, man will eine gewisse Leinwandgröße umsetzen, sagen wir mal vielleicht 3 Meter oder sowas, weil es der Raum halt einfach hergibt. Und dann stellt man aber fest, mit dem Beamer, den ich mir eigentlich ausgesucht habe, der in mein Budget passt, der mir technisch gefällt und so weiter, kriege ich es halt leider auf die Raumlänge nicht hin, weil halt der Beamer häufig dann doch irgendwie noch in den Raum reinpassen muss. Dann geht man halt so weit wie möglich hinter und hat am Ende aber trotzdem, sagen wir mal, trotz der 5 Meter Raumlänge hat man irgendwie noch einen Projektionsabstand von 3,90 oder sowas, was dann halt übrig bleibt. Und dann kann es halt unter Umständen sehr, sehr knapp werden mit der 3,50 Leinwand, obwohl man es sonst ganz gut hinbekommen würde mit dem Sitzverhältnis oder Sitzabstand und so weiter. Aber ja, ist also ein schwieriges Thema, aber das sind so die drei wesentlichen Punkte, was die Raumlänge angeht. Ja, also die Anzahl der Sitzreihen, die man unterbekommen kann, das Volumen von akustischen Maßnahmen im vorderen und hinteren Bereich und die Projektionsdistanz als eigentlich sogar eines der wichtigsten oder das, was am meisten letztendlich Probleme bereitet.
Ja, wo wir da gerade dabei sind, fällt mir da ein, wenn du so das Problem hast, dass dein Projektionsabstand nicht ausreicht, dann hilft dir eigentlich nur noch die Thematik mit dem Anamorphoten oder einer Zusatzlinse zu arbeiten. Weil oft ist es ja so, dass du zum Beispiel eine CinemaScope-Leinwand hast und musst das Bild dann vom Projektor extrem aufziehen. Also wenn du das mal überlegst, du hast ein 3,50 Meter breites 16:9 Bild, das ist ja eine riesen Fläche im Endeffekt. Das kannst du natürlich mit dem Anamorphoten dann ein bisschen gegensteuern.
Genau, wenn du sowieso auf Breitbildprojektionen gehen willst, ist es eine Möglichkeit. Ja. Mit den üblichen Nachteilen halt, die wir hier auch schon mehrfach erwähnt haben. Ja. Sei es nur, dass so ein Ding halt mal schnell so viel kostet wie ein Beamer.
Ja.
Oder die andere Möglichkeit, dann eben irgendwie über Spiegel zu arbeiten und auf diese Weise halt künstlich den Projektionsweg zu verlängern. Ne? Mit allen möglichen Nachteilen, die da auch wieder reinkommen, aber es ist halt häufig dann doch die Lösung schlechthin und naja, muss man sich gut überlegen. Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Nächste Dimension, die Raumbreite. So, und die hat auch wieder so ein paar Auswirkungen auf verschiedene Sachen und das haben wir jetzt auch schon kurz erwähnt. Ja, im Endeffekt die Leinwandbreite, also wie breit kann meine Leinwand maximal werden. Das ist immer dann interessant, wenn der Raum halt sehr schmal geschnitten ist. Also alles unter 3 Meter wird es sportlich. Auch aus anderen Gründen, aber was die Leinwandbreite angeht, irgendwann geht es halt einfach nicht mehr weiter. Da muss halt der Rahmen noch reinpassen und du kannst halt normalerweise den Rahmen auch nicht komplett press an die linke und rechte Wand, weil irgendwie musst du das Ding ja noch da rein gehievt bekommen. Also ein bisschen Restabstand zu den Seitenwänden bleibt immer noch und damit ist das halt häufig irgendwo so, was einen halt einschränkt.
Definitiv. Also ich habe jetzt auch schon ganz oft irgendwelche Kinos umgesetzt mit 1 oder 2 Zentimeter Abstand dann zum Rahmen zur Seitenwand hin. Das ist dann echt schon sportlich und auch schwierig mit den Fingern dann da die Leinwand noch zu halten, so richtig, weil dann drückst du eigentlich schon in den Akustikstoff rein, wenn du welchen hast. Oder in die Absorbermaterialien an der Seitenwand. Aber das ist natürlich entscheidend. Also es ist immer cool, wenn das Bild genauso breit ist wie der Raum. Das finde ich total ansprechend. Oder dann, wenn der Raum extrem breit ist, hast du natürlich noch andere Möglichkeiten, dann zum Beispiel die Lautsprecher links und rechts daneben zu stellen, ohne dass sie vor der Leinwand sind. Hat natürlich akustische Vorteile. Auch wenn die Tücher heutzutage, je nach Hersteller, ganz gut sind, du hast immer mit Verlusten zu kämpfen. Das heißt, es ist immer besser, wenn der Lautsprecher frei stehen kann. Das wollen viele nicht, zum Beispiel auch beim Center Speaker, wenn der Center Speaker unter der Leinwand hängt oder über der Leinwand, bei einem Doppelcenter zum Beispiel, hat natürlich auch zum Teil wieder Nachteile, wenn es nicht aus der Bildmitte kommt, aber Es gibt ja heutzutage oft auch AV-Receiver, die eine Möglichkeit haben, das ein bisschen zu liften künstlich, dass es mehr dann aus der Mitte kommt, virtuell gesehen. Aber ja, also entweder ganz breit oder ganz breit die Leinwand, so breit wie der Raum, oder dann eben ist der Raum so breit, dass du die Möglichkeit hast, dann noch zu spielen.
Ja, da gibt es ja dann auch so gewisse Szenarien, wo es eben einfach nicht geht. Also jetzt beispielsweise Lautsprecher entweder innerhalb der Leinwand oder außerhalb der Leinwand. Dazwischen gibt es halt nichts. Ja. Und meistens ist es dann so, entweder muss ich dann die Leinwand wirklich fast so breit machen wie den Raum oder ich muss deutlich drunter bleiben. Dazwischen gibt es in der Regel dann irgendwo nichts. Aber hängt natürlich auch wieder ganz extrem vom Raum einfach ab, wie der geschnitten ist.
Das nächste ist halt der Blickwinkel, ja. Also im Idealfall oder normalerweise ist es so, bei CinemaScope ist dein Leinwandtuch oder dein Rahmen so breit, dass die Lautsprecher nicht im optimalen Winkel stehen können. Also du musst dich entscheiden, ist denn der Lautsprecher optimal angewinkelt oder vom Stereo-Dreieck aufgestellt? Oder deine Leinwand ist kleiner oder du hast ein falsches Verhältnis in der Breite.
Ja.
Das ist dann eigentlich schwierig.
Muss man mal ein bisschen rumspielen damit am Ende. Aber sag mal so, ich habe bis jetzt eigentlich immer eine gute Lösung gefunden.
Ja.
Es geht normalerweise schon. Es ist ganz selten, dass ein Raum mal wirklich so problematisch ist, dass du dann irgendwie am Ende nicht mehr weißt, wohin mit den Lautsprechern oder sowas. Also es kommt vor, aber ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und das ist eigentlich auch der nächste wichtige Punkt, was die Raumbreite angeht. Die Lautsprecheraufstellung wird davon gewissermaßen wirklich beeinflusst. Das hängt halt alles irgendwo so ein bisschen miteinander zusammen. Welches Leinwandformat, welche Leinwandgröße, wie breit ist der Raum, wo bleibt dann Platz übrig am Ende für die Lautsprecher? Und auch da kann man dann halt nicht machen, was man will unter Umständen. Man sollte sie ja schon anwinkeln. Also man sollte sie jetzt nicht irgendwie einfach nur gerade an den Seitenwänden entlang strahlen lassen. Auch wenn das manche Hersteller propagieren, dass das wohl gehen sollte. Aber ich behaupte
immer
noch,
also mit der S1 geht es.
Ja, okay. Aber du hast ja trotzdem am Ende dann Probleme mit den Seitenwänden und musst da wieder unheimlich viel machen, dass es da keine Reflexion und sowas gibt.
Genau.
Dann also kannst du genauso gut anwinkeln.
Genau, ohne Akustikkonzept dahinter sollte man das Tonlicht vermeiden. Ja.
Genau, ja, und dann geht es dann halt wieder in so Ecken, die Ecken anschrägen neben der Leinwand, dass die Lautsprecher da besser drin sitzen und so weiter. Das ist, ja, muss man viel rumspielen, muss einfach gucken, was gibt der Raum her. Aber es ist letztendlich die Raumbreite, die so ein bisschen darüber entscheidet, was man da machen kann.
Definitiv. Und du musst es halt im Konzept einfach sehen. Also, was habe ich für Lautsprecher? Was habe ich für ein Tuch? Was habe ich für ein Akustikkonzept? Das sind ja alles einzelne individuelle Sachen, die man jetzt nicht verallgemeinern kann, dass man sagt, ja, du kannst es immer so machen. Das geht natürlich nicht.
Genau. Deswegen gibt es halt auch keine Standardanleitung für sowas. Ja. Ja, und das Letzte, was auf die Raumbreite einen Einfluss hat oder worauf die Raumbreite einen Einfluss hat, und das ist im Prinzip auch wieder das Thema Sitze, aber diesmal eben nicht die Anzahl Sitzreihen, sondern die Anzahl Sitzplätze pro Reihe. Und auch da gibt es so gewisse Zahlen, sage ich mal, ja, wo es eng wird, also unter 350 erfahrungsgemäß wird es unter Umständen eng, wenn es drei Plätze werden sollen, also drei Plätze geht dann noch, aber sobald man deutlich unter die 350 fällt, bleibt dann halt irgendwann kein Durchgang mehr, um da irgendwie noch nach hinten zu kommen, was man ja doch in der Regel irgendwie noch braucht. Und wenn es dann immer weiter runter geht, 3,20, 3,10, 3 Meter, dann wird es irgendwann einfach zu eng und entweder sitzt dann einer komplett an der Wand dran oder es gibt überhaupt keinen Durchgang mehr oder man muss halt irgendwann einfach auf den dritten Sitzplatz verzichten und dann gibt es eben nur noch zwei pro Reihe. Das kann auch cool sein, gibt da wirklich schöne Beispiele von sehr gemütlichen Heimkinos. Die sind dann halt nicht für 6, 7, 8 Personen gemacht, sondern halt irgendwie nur für 2 oder nur für 4, ja, je nachdem.
Also ich habe sowas relativ intensiv untersucht, was auch die Höhe der zweiten Sitzreihe angeht und auch der Durchgänge. Also du brauchst mindestens 50 Zentimeter. Also das heißt, wenn du links und rechts vorbeikommen möchtest, bist du schon mal einen Meter weg und dann bleiben dir bloß noch 2,50 Meter übrig. Oder vielleicht 10 Zentimeter mehr noch, sage ich mal, maximal. Und da wird es dann schon eng. Wenn du dann überbreite Kinosessel bestellst, dann wird das halt nichts.
Ja.
Oder nur noch Press.
Ja. Mhm. Muss man sehr gut aufpassen, was man da nimmt und ob das dann auch wirklich so reinpasst. Deswegen ist es ja auch so wichtig, das Ganze wirklich im Idealfall in 3D zu planen, ja, mit entsprechenden Modellen, die müssen nicht die Original-Kinosessel sein, die man jetzt da kaufen will, aber zumindest ein alternatives Objekt, was dann dieselben Ausmaße hat, also wohl zumindest mal Länge, Breite und Höhe einigermaßen identisch sind, damit man da einfach wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht das nachher aus in dem Raum, wie passt das da rein und komme ich da mit dem Hintern noch durch, ohne irgendwas von der Wand runterzureißen oder so. Das sind dann halt so die kleinen Probleme. Ja. Das ist, also bei mir ist es jetzt halt wirklich auch konkret. Ich habe eine Raumbreite von 3,35 und ich kriege halt diese typischen IKEA-Sessel, die halt auch jeder zweite irgendwie gefühlt hat. Die passen da noch ganz gut rein, aber man merkt schon, es wird schon eng, wenn man da seitlich noch durchgehen will. Ja, ich hatte die ersten ein, zwei Jahre, schätze ich mal, hatte ich das tatsächlich so aufgestellt, dass die dann alle so an eine Seitenwand rüber geschoben waren. Dann hast du halt keinen mittigen Platz. Aber dafür waren die zwei Hauptplätze ein bisschen besser aufgeteilt. Also sagen wir mal, ein bisschen gerechter verteilt vor der Leinwand. Das war okay. Hat auch gut funktioniert. Und da war auch einfach ein schöner, breiter Durchgang vorhanden. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, ja, jetzt höre ich mal ein bisschen mehr Musik eine Zeit lang. Und dann brauchst du halt einen mittigen Sitzplatz, sonst kannst du es vergessen. Und habe die Dinger dann halt in die Mitte geschoben. Und seitdem ist es so und bleibt jetzt wohl auch so, schätze ich mal. Aber da merkt man schon, ja, ein bisschen mehr als 3,35 wäre ganz gut gewesen.
Ja, gutes Stichwort. Also Symmetrie ist ganz entscheidend. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert einfach den Sitzplatz, euren Referenzplatz in die Mitte zu setzen. Alles andere ist halt mit Kompromissen verbunden. Das wird ganz arg schwierig. Das kriegst du auch nicht digital praktisch korrigiert. Es gibt ein paar gewisse psychoakustische Sachen, die damit reinspielen. Mach's in die Mitte, wenn es geht.
Ja, das du ist so du weißt halt am Ende immer trotzdem noch, dass du nicht mittig sitzt.
Richtig.
Und dadurch sagt der Kopf irgendwie, hier stimmt was nicht.
Egal, das wie das eingemessen immer, ist. Das Gehirn wird immer wissen, dass du nicht mittig sitzt. Das heißt, die Reflexionsmuster sind anders. Auch wenn der Frequenzgang gleich gemessen ist am Hörplatz, wird dein Gehirn es merken, dass da was nicht stimmt.
Ja. Ja, und je mehr du es für einen seitlich gelegenen Sitzplatz hin verbiegst, umso schlimmer machst du es ja wiederum für die anderen Sitzplätze. Das wird ja auch nicht besser dadurch, also von daher.
War das vielleicht noch ganz gut, über die Breite da zu reden, weil es ist natürlich gut, wenn der Raum ein bisschen breiter ist. Wenn ihr ans Großkino denkt, habt ihr Surround-Lautsprecher, die sind ein paar Meter weg. Das sind die Unterschiede von Sitzplatz zu Sitzplatz natürlich viel geringer als jetzt im Heimkino, wo der Lautsprecher vielleicht direkt neben dem Ohr hängt des linken oder rechten Sitzpartners. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also was macht man da? Man kann den Lautsprecher höher hängen, dann hast du wieder das Problem, dass die Deckenlautsprecher dann einen zu geringen Abstand haben. Oder du tust dann hinter die Ohren. Oder ist halt schwierig, ja. Wenn der Raum halt relativ schmal ist, wird's schwierig.
Ja.
Muss man mit den Kompromissen leben einfach.
Das ist generell ja so eine Sache, wenn du dich im Heimkino einen Platz weiter nach links setzt, dann ist es so, als würdest du dich in einem großen Kino 10 Plätze weiter nach links setzen. Das heißt, die Unterschiede von einem Platz zum nächsten sind zu Hause immer viel krasser, als wenn du irgendwo in einem großen Kinosaal bist.
Ja.
Ja. Gut.
Gut.
Nächster Punkt, die Höhe. Raumhöhe entscheidet auch über verschiedene Dinge, die man machen kann oder nicht. Und das Erste, was natürlich immer mega praktisch ist, wenn man es kann und auch will, ist, dass man irgendwie die Decke zum Beispiel abhängt. Ja, kann man wahnsinnig viele coole Sachen machen. Man kann dann irgendwelche Beleuchtung da oben drin unterbringen, kann die komplette Kabelführung über die Decke machen, kann auch Lüftungskanäle oder sowas damit einbauen. Man kann logischerweise die Akustik an der Decke gleich ordentlich mitmachen. Ganz zu schweigen von Deckenlautsprechern, die man irgendwie noch damit unsichtbar integrieren könnte. Also eine Decke abzuhängen, wenn man es kann, ist eine saumäßig coole Sache, aber erfordert halt einfach eine gewisse Raumhöhe. Das würde ich jetzt nicht bei so typischen Kellerhöhen von 2,20 oder sowas empfehlen. Also zumindest dann halt nicht viel. Aber wenn man so beispielsweise über 2,40, 2,50 verfügt, dann ist das schon ganz ordentlich. Dann kann man sich da auch ein bisschen was davon abzweigen. Was ist bei dir die Originalraumhöhe?
Also bei mir sind 2,75. Ich muss aber dazu sagen, klar, das Haus wurde geplant nach dem Kino, sozusagen, ja. Da hatte ich halt die Möglichkeiten. Dann geht noch der Estrich ein bisschen weg und dann kommst du im Endeffekt auf eine Raumhöhe wie in den anderen Räumen, so über 2,50 Meter. Das ist dann nicht schlecht. Aber jetzt bei den ganzen Projekten, da war wirklich eine Spanne schon drin von 2,07 Meter. Das war so das Geringste bis jetzt. Bis 3,30 Meter. Also das Demo-Kino, was wir in Berlin geplant haben, das war 3 Meter. Da kannst du dann auch mit anderen Lautsprechern arbeiten. Das heißt, wenn deine Raumhöhe sehr gering ist, dann bietet es sich halt extrem an, also grundsätzlich an der Decke, mit Koax-System zu arbeiten. Umso höher die Decke ist, umso weniger sind die Unterschiede zu hören. Das heißt, wenn die Decke nachher mal 3-4 Meter hoch ist, kannst du auch mit einem normalen Zwei-Wege-System besser arbeiten als in einem Raum, der extrem tief ist oder niedrig ist.
Ja, Kannst du auch mal Standlautsprecher an die Decke hängen. Ja. Genau. Ja, und zweiter wichtiger Punkt, was die Raumhöhe angeht, da geht es dann in Richtung Podest. Also auch dann wieder, wenn eine zweite Sitzreihe geplant ist, muss die halt einfach um einen gewissen Wert erhöht werden. Wie viel das genau ist, das muss man dann eben sehen. Das kommt auf die Sitze an, auf die Höhe vom Beamer und so weiter. Also auf die ganzen Projektionsparameter, die man da eben beachten muss, damit es da am Ende keine Schatten im Bild hat und auch die zweite Reihe noch über die erste hinweg sehen kann, muss man sich halt in der Planung sehr gut durchrechnen und einfach genau schauen, wie passt das in meinem Raum speziell jetzt. Und da kann es aber eben auch sein, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Kinoraum ist vielleicht 220 hoch, also klassisch Keller irgendwie, und dann baut man da ein Podest von 40 cm Höhe rein, dann bleiben halt noch 1,80 übrig. Und wenn ich jetzt aber 1,80 groß bin, kann es unter Umständen ab und zu mal eine neue Frisur geben. Ja, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Auch wer lebt in dem Haushalt, wie groß sind die Leute? Ja, wer kommt öfter mal zu Besuch voraussichtlich und wie groß sind die? Oder sitzen die dann überhaupt in der zweiten Reihe oder ist das sowieso nur die Reihe für die kleinen Leute?
Ja gut, bei mir ist es auch schon eng, obwohl ich ja erhöht habe. Ja. Wenn du überlegst, ich habe die Decke über 30 cm abgehangen. Hm. Dann kommt noch das Podest dazu mit noch knapp 40 cm und ich selber bin 1,90. Dann wird es halt auch schon irgendwann eng. Ja. Ja.
Genau. Ja, wobei erfahrungsgemäß ist es so, wenn man in einem Kellerraum, also sprich auf in einer Höhle sich ja befindet, ja, dann zieht man automatisch den Kopf ein, wenn man irgendwo hochsteigt. Das ist so, glaube ich, so ein Reflex, oder? Also,
ja, und dann, ich habe auch immer Angst, dass die Fledermäuse rauskommen aus den Ecken.
Genau. aus dem Gebälk da oben. Ne? Ja, da gibt es ja genug, wo die drin nisten könnten bei dir. Ne? Also.
Ja, genau. Ja, ich habe ja eher die Holzwürmer drin. Wobei ich da auch gerade dran bin, das ganze Holz rauszureißen. Eine Riesenarbeit. Ich tue die Fichtenlatten austauschen gegen MDF. Mhm. Das ist praktisch CNC gesägt. Ist jetzt halt eine Riesenarbeit, alle Rahmen nochmal neu zu machen. Aber ist halt cool. Jetzt kann ich endlich meinen eigenen Akustikstoff da mal einarbeiten. Das war schon ein bisschen hinfällig, sag ich mal.
Ja.
Kann man das gut miteinander verbinden.
Ja, das ist auch nicht, wäre auch mal ein Thema. Mein Heimkino wird gefressen.
Ja,
ultra nervig. Ja, das glaube ich absolut. Ja, gut. Ja, und das letzte Thema, so was die Raumhöhe angeht, ist dann, ja, Stichwort Atmos-Effekte. Da haben viele auch so immer ein bisschen Angst, wenn der Raum zu niedrig ist, dann passt das einfach am Ende irgendwie mit Atmos nicht mehr. Man kann sich dann eigentlich gleich sparen, sagen viele. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt angenommen eine Raumhöhe von 2 Metern haben, dass dann Atmos nichts mehr bringt? Oder muss man einfach nur gewisse Dinge beachten, damit es eben trotzdem funktioniert?
Man muss gewisse Dinge beachten. Also es geht schon, aber du kannst natürlich jetzt kein angeschrägtes Lautsprechersystem nehmen, was irgendwie 3 Meter weg ist von dir. Dann ballerst du halt volle Kanone gegen den Boden. Das wird dann halt nichts. Aber es gibt da ja gewisse Möglichkeiten, die Lautsprecher anzuwinkeln oder auszurichten. Also ich sag mal, wenn du nur eine Sitzreihe hast, macht es halt vielleicht da mehr Sinn, mit 2 Lautsprechern zu arbeiten, statt dann irgendwie mit 4 oder 6. Dann hast du diese Probleme schon ein bisschen umschifft, sage ich jetzt mal. Wenn du mit mehr Lautsprechern arbeiten möchtest, dann sollte die Nummer halt irgendwie angeschrägt sein. Da würde ich dann empfehlen, eher so ein Mischkonzept zu wählen, wo du in Richtung Auro gehst und DTSX. Also es gibt ja mittlerweile so eine Annäherung von allen 3 Systemen, dass du praktisch, wenn du das mal genau durchliest, alles mit allen machen kannst, so tendenziell.
Ja, die hat aber sich komplett geöffnet.
Ja, du solltest halt dann irgendwie den Schall über deinen Kopf drüber kriegen und nicht auf den Boden. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe da relativ viel rumexperimentiert, bei mir im Kino auch, mit insgesamt 6 verschiedenen Positionen und 3 verschiedenen Lautsprecherkonzepten. Das heißt insgesamt 18 Varianzen irgendwie. Und es hat sich rausgestellt, dass es vom Setup her am besten klingt, bei mir, also das ist jetzt keine Verallgemeinerung, mit einem Auro-Layout, aber der Klangeindruck oder der Vorteil liegt nicht an Auro, sondern an der Lautsprecherkonstellation oder an der Aufstellung. Also die Leute, die fahren ja voll auf Auro ab. Ja, man hört es ja auch immer wieder von Marketingseite, ja, du brauchst Auro und Auro ist das tollste Format überhaupt. Finde ich nicht mal. Ich finde, Auro macht sogar vieles falsch, aber das Lautsprecher-Layout, wie es aufgestellt wird, das ist das Entscheidende und das haben die super gemacht.
Ja. Ist ja von Anfang an auch so argumentiert worden, dass es eigentlich bei Dolby zu steil wäre, weil man dann irgendwann die Ortung nicht mehr hinbekommt. Was auch ab einem gewissen Punkt tatsächlich so ist.
Ja.
Aber ja, das ist, man muss halt einfach gucken, dass halt die Winkel irgendwo bekannt sind. Und bei Auro hast du ja das, ja, ich sag mal, Problem in Anführungszeichen. Es ist eigentlich kein Problem. Es ist halt so konzipiert, dass du halt deine Winkel halbwegs genau einhalten musst, damit dann auch alles wirklich von da kommt, wie es geplant ist, weil das halt fest in dem Mix so drin ist. Bei Atmos kannst du ja im Prinzip im Endeffekt durch entsprechende Winkelberechnung, also sofern das die Vorstufe unterstützt, kannst du das Ganze halt wieder ausgleichen. Und dann ist es theoretisch sogar wirklich egal, wo die Lautsprecher hängen, solange sie irgendwo da oben halt angeordnet sind. Die entsprechende Richtung wird dann halt emuliert über alle anderen Lautsprecher. Das ist klar. Kann man immer gut oder schlecht finden, aber soll jetzt heute auch nicht das Thema sein hier.
Nee, also da kann man sagen, ja, wenn die Deckenhöhe höher ist, ist der Atmos im Vorteil meiner Meinung nach wiederum. Mhm. Bei geringen Deckenhöhen ist es besser, wenn es über den Kopf drüber geht. Aber wer hat denn schon 4 Meter Deckenhöhe? Das ist ja das Nächste.
Ja, genau. Das ist ja genau
die Unterschiede kann man vielleicht auch nochmal ganz gut so eine Analogie zuziehen. Wenn du einen Helikopter hast, ist es so, dass bei Dolby der Helikopter so runterdrückt. Das heißt, du hast das Gefühl, der Helikopter kommt von oben und drückt dich nach unten. Du gehst praktisch in Deckung. Und bei Auro oder beim Auro Setup oder Layout, es ist so, das ist viel weitläufiger um dich rum. Du denkst, die Decke ist eigentlich so 2 Meter höher gefühlt, aber es ist weitläufiger. Mhm. Ist mehr so geöffnet, sag ich mal.
Ja, ist interessant, wie du es beschreibst. Ja. Es ist aber, ja, da gibt es so viele Sachen.
Ist auch subjektiv, ist schwierig zu erklären. Sowas
definitiv, oder? Ja. Also ich kann es, Um da so ein bisschen die Angst auch zu nehmen, die da manche haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass nur weil man nur 2 Meter Raumhöhe oder sowas hat, dass deswegen Atmos oder generell irgendein 3D-Sound-Format jetzt nicht möglich wäre. Weil im Endeffekt ist es immer eine Sache der Winkel, dass man die sinnvoll gestaltet, sag ich mal. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass man den Standard einhält, aber dass man sie sinnvoll gestaltet, eine sinnvolle Verteilung irgendwo von den Lautsprechern hat im oberen Bereich. Ich sehe es eher sogar bei entsprechenden Lautsprechern vorteilhaft, wenn die ein bisschen näher hängen, weil es halt einfach insgesamt ein bisschen präsenter ist. Aber es gibt dann letztendlich Nachteile für die seitlichen Sitzplätze, also für alles, was nicht der Referenzplatz ist, weil da ist dann wiederum die Abweichung aus diesem optimalen Winkelverhältnis raus umso größer, wenn der Raum niedriger ist. Das könnte man mit einem höheren Raum letztendlich wesentlich besser in den Griff bekommen. Es hat alle seine Vor- und Nachteile, aber es ist jetzt definitiv nicht unmöglich, nur weil die Raumhöhe etwas eingeschränkt ist.
Man kann auf jeden Fall was machen und die Vorteile sind dann auf jeden Fall noch hörbar.
Ja.
Da möchte ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Und zwar habe ich letztens umgebaut auf 6-Decken-Lautsprecher, weil ich einfach wissen wollte, es gibt gewisse Leute, die sagen einfach, ja, 6-Decken-Lautsprecher ist so das Optimale. Ja, es gibt ein paar technische Hürden, weil nicht jede Atmospur oder jede Tonspur ist gleich abgemischt. Es gibt da statische Betten und es gibt dynamische. Und bei den statischen ist es so, dass es sogar besser ist, wenn du mit 4 Lautsprechern arbeitest, weil bei 6 Lautsprechern wird es runtergerechnet auf die 2 mittleren und dann sind die 2 mittleren Lautsprecher extrem präsent. Die sind dann deutlich lauter. Also bist sogar mit 6 Deckenlautsprechern bei der statischen Tonspur in der Regel im Nachteil gegenüber 4 Lautsprechern. Das ist total interessant.
Ja, oder mit 2 dann alternativ wieder statt 6.
Genau.
Weil dann hast du ja sowieso nur die beiden.
Richtig.
Ja, das ist auch so eine große Frage, der wo immer drüber gestritten wird. Aber naja, ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen. Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir mal so die Länge, Breite, Höhe vom Kinoraum durch. Ich glaube, man kann da an der Stelle schon sagen, gut, am Ende muss man halt mit dem klarkommen, was man hat. Man kann es natürlich versuchen, irgendwo alles so auf ein Optimum zurechtzubiegen, wenn man die Möglichkeit hat. Aber letztendlich ist es gar nicht mal unbedingt eine bestimmte Länge, eine bestimmte Breite oder eine bestimmte Höhe, die man unbedingt haben sollte. Sondern ein Aspekt kommt da jetzt auch noch rein, nämlich die Seitenverhältnisse zueinander. Also das Verhältnis von Breite zu Länge zu Höhe. Denn daraus ergibt sich letztendlich, ja, was der Bass mit unserem Raum macht. Ja, ob jetzt eine extrem schlechte Verteilung von unseren Raummoden stattfindet oder ob sie eher gleichmäßig verteilt sind. Und da gibt es ja die sogenannte Bolt Area, für die, die das schon mal gehört haben, können auch gerne mal googeln, da gibt es da schöne Darstellungen davon, man kann sich das einfach schön berechnen lassen von seiner Raumgröße, ob man in dieser sogenannten Bolt Area liegt mit seinen Raummaßen, also es ist im Endeffekt nichts anderes als eine Bewertung der Seitenverhältnisse zueinander und wenn man da in dieser Bolt Area liegt, hat man eben sehr gute Chancen, dass die Raummoden möglichst gleichmäßig verteilt sind über den gesamten Wasserbereich hinweg und man jetzt nicht irgendwie so eine extrem krasse Mode hat, die sich aus mehreren Raumdimensionen sozusagen zusammensetzt. Ja, das würde immer dann passieren, wenn die Seitenverhältnisse eben quasi immer ein Vielfaches zueinander sind. Also das ist einfach mal allerschlechtester Fall, den man sich vorstellen kann, glaube ich, ist ein Raum, der hat beispielsweise eine Höhe von 2 Metern und eine Länge und Breite von 4 Metern. Ja, das passt dann alles schön ineinander. Ist immer, die 2 Meter stecken überall mit drin, ja, oder 2 Meter hoch, 4 Meter breit, 6 Meter lang, auch nicht so gut. Ja, und dann haben wir genau das Problem, dass da bei gewissen Frequenzen einfach alle 3 Raumdimensionen sofort reinspielen und da einfach diese eine Frequenz extrem angeregt wird und dann haben wir da nachher entweder eine ultra krasse Auslöschung oder ein ultra krasses Dröhnen. Und das ist halt nicht so genial. Ja, deshalb, Seitenverhältnisse kann man beachten, wenn man denn die Möglichkeit hat. In den allermeisten Fällen hat man sie nicht. Ja, und
das
da ist
stimmt,
es.
Stimmt, aber da muss ich jetzt kurz auch ein bisschen widersprechen. Also nicht widersprechen, das stimmt schon alles, was du sagst. Aber da kommt es auch auf das Bass-Konzept wieder drauf an. Also es gibt natürlich diese Bolt Area, ganz klar. Ja. Aber es gibt das Verhältnis zueinander auch mit der Deckenhöhe. Und man muss die Deckenhöhe dann auch noch mit einbeziehen und alle 3 Dimensionen mit. Also hast du ja auch gesagt, alles gut. Aber wenn du ein DBA hast, fällt die Längsmode zum Teil schon weg. Und dann hast du schon einen viel größeren Freiheitsgrad, um das zu strecken, sage ich jetzt mal.
Ja, wobei dann auch die Mode, die sich aus Höhe und Breite ergeben, gewissermaßen ja auch wegfällt, weil du ja eine durchgehende Schallfront erzeugst.
Genau.
Und damit ist das also, Problem ja dann eigentlich behoben.
Allerschlechteste wären Würfel.
Ja, genau. Vor allem, weil du in dem halt auch ein DBA nicht wirklich vernünftig umgesetzt bekommst, weil einfach dann irgendwann die Raumlänge weg ist.
Richtig.
Ja, das ist immer so das Problem. Also im Endeffekt, ich muss auch sagen, dass ich mich mit der Bolt Area schon seit längerer Zeit nicht mehr wirklich auseinandersetze. Also wenn ich irgendwie jetzt einen neuen Raum auf den Tisch gelegt bekomme, dann früher hätte ich da wahrscheinlich noch gesagt, okay, lass mal gucken, ob wir in der Bolt Area sind, ob diese Seitenverhältnisse irgendwie gut oder schlecht sind. Das ist immer dann interessant, wenn das von vornherein sowieso nur in Frage kommt, irgendwie einen oder maximal 2 Subwoofer da reinzustellen. Und eigentlich gar kein wirkliches Bass-Konzept in dem Sinne umzusetzen. Aber in dem Moment, wo man schon merkt, okay, der Raum, es ist eigentlich überhaupt kein Problem, hier wenigstens mal mit einem Single-Bass-Array ranzugehen, wo du ja im Prinzip diese ganzen Effekte auch schon ausbügelst und dann wirklich nur noch die Raumlänge am Ende berücksichtigen musst, dann ja, ist es eigentlich hinfällig und deswegen ist das eigentlich überhaupt keine großartige Frage mehr für mich. Im Endeffekt ist es ja auch so, du kannst es ja sowieso nicht wirklich verändern. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ich trenne jetzt den Raum irgendwie hier mit einer Trockenbauwand einen halben Meter ab, um da ein besseres Verhältnis zu bekommen. Die Trockenbauwand ist dem Bass ja pups egal. Also.
Man muss noch ein Sternchen dran setzen und zwar, das gilt immer nur, wenn der Subwoofer zu den Lautsprecher getrennt ist. Also wenn du natürlich jetzt hier deine Lautsprecher Full Range laufen lässt, also über das komplette Frequenzspektrum, dann hast du natürlich an jedem Punkt eine andere Anregung und auch ein anderes Messergebnis und du regst den Raum wiederum schlecht an. Deswegen ist es wichtig, immer das im Gesamten zu berechnen und anzugucken. Ja. Ich meine, du arbeitest ja bei der Planung oft, wenn es möglich ist, auch mit dem SBA oder DBA.
Wann immer es geht, ja.
Multisub. Ja, man tut halt schon sehr viele Probleme erschlagen, die man sonst hat und den Sound natürlich negativ beeinflusst.
Genau. Sehr schön. Ja, soweit mal das. Jetzt ist so ein bisschen die große Frage, die da immer wieder im Raum steht. Ja, scheitert mein Heimkinoprojekt jetzt irgendwie wegen den Raummaßen? Und also ich glaube, die Angst, die können wir hier jedem einfach so nehmen, ne? Das, wie schon erwähnt am Anfang, es gibt immer so diese typische Frage, ja, wie groß ist denn der Raum, ja, wenn man irgendwo ein Bild sieht von irgendeinem Heimkino, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man das dann irgendwie auf sich selbst, auf sein eigenes Projekt übertragen könnte und dann dieses Kino deswegen jetzt irgendwie 1:1 nachbauen kann oder so. Ja, nach dem Motto, wenn der mir jetzt die Antwort gibt und das ist zufälligerweise ungefähr meine Raumgröße, dann frage ich als nächstes gleich, ob ich die Pläne bekommen kann. Ja, aber das könnt ihr euch, glaube ich, an der Seite oder an der Stelle komplett abschminken, weil es einfach keinen Sinn macht, ein anderes Kino 1:1 kopieren zu wollen, selbst wenn die Raummaße gleich wären.
So, ja,
ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ne?
Das kann man so stehen lassen und ich glaube, Projekte scheitern auch eher wegen dem Partner oder der Partnerin statt wegen den Raummaßen.
Ja, so genau. Also es gibt jede Menge andere Gründe, woran das scheitern kann. Und wenn es nur die mangelnde Planung ist oder sowas, aber es wird normalerweise nicht an den Raummaßen scheitern. Also wir werden schon die teilweise die krassesten Projekte, ja, in Räumen mit 3x3 Meter. Und dann waren aber irgendwie auch noch 2 Türen drin. Also alles schon vorgekommen. Und es hat dann am Ende trotzdem irgendwie gut funktioniert und man hat einfach das Beste rausgeholt. Man muss einfach schauen, okay, was sind die Einschränkungen, die man dadurch hat und wie löst man das Ganze, wie geht man damit um? Ja, das ist halt wie wenn du halt nur einen Arm hast, kriegst du es trotzdem hin, Fahrrad zu fahren. Es ist halt nur ein bisschen mühsamer und du musst halt gucken, wie du raufkommst. Also auf die Art. Und ich sehe es halt immer so, man verzichtet ja jetzt nicht auf sein Hobby, nur weil man vielleicht nicht den idealen Raum hat. Macht man nicht. Also würde ich zumindest nicht.
Nee, auf keinen Fall. Nee. Ja, man guckt, dass man das Beste rausholt. Das macht man vielleicht, ja.
Ja, genau. Also wenn sowas scheitert aufgrund des Raums, dann liegt das aus meiner Erfahrung immer an zwei wesentlichen Sachen oder einer davon. Ja, und zwar entweder ist der Raum insgesamt einfach zu ungünstig wegen diverser Hindernisse, ja, irgendwelche Winkel, irgendwelche Säulen, die da drin sind, Fenster, die blöd gelegen sind, irgendwelche Rohre oder Nischen oder was auch immer. Ja, solche Sachen, die können es unter Umständen mal wirklich sehr, sehr schwierig machen. Aber das hat in der Regel nichts mit der Raumgröße an sich zu tun, sondern einfach damit, wie das ganze Haus irgendwie aufgebaut ist oder dass da eben irgendwas ein bisschen ungünstig verlaufen ist, um es mal so zu sagen. Das ist die eine Sache. Oder die zweite Sache, und die trifft vor allem in Wohnzimmerkinos zu. Die zweite Sache ist, dass der Besitzer, also derjenige, der da ein Heimkino reinbauen will, nicht so richtig willens ist, das zu tun, was eben getan werden muss, damit das am Ende ein gutes Ergebnis gibt. Ja, ich habe ganz oft Bilder auf dem Tisch, wo jemand um Hilfe fragt, ja, fast schon flehend, und sagt irgendwie, ja, ich kriege irgendwie keine vernünftige Aufstellung hin. Und was macht er dann? Er hat dann so eine 2,50 Meter breite Wand und da ist noch eine Tür in der Ecke. Und da will er dann den TV da irgendwie hin und dann irgendwie noch Lautsprecher. Wenn ich dann aber sage, Mensch, was machst du denn hier? Dreh doch das ganze Ding um. Du hast doch hier drüben eine wunderbare 4 Meter breite Wand und dann stellst du dein Sofa da hier so mitten rein und machst deine Schränke, kannst du dann immer noch dahinter aufstellen und kriegst sogar noch Surround-Lautsprecher da rein. Ja, dann kommt aber immer so, ja, nee, aber ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht verändern hier.
Ja, also das kenne ich. Also das sind manche echt sowas von beratungsresistent. Du gibst denen irgendwie stundenlang Tipps, ja, und dann, ah, nee, hat mir jetzt doch nicht so gefallen.
Ja, das kann ich so nicht genau machen. Das Ding. Also,
ja, dann frag doch nicht.
Genau, dann frag doch nicht. Wenn du sowieso nichts verändern willst, dann brauchst du auch keine Tipps dazu, was du verändern müsstest. Das ist halt immer so ein bisschen eine Sache, wo halt wirklich einiges dran scheitert und wo es dann eben einfach so bleibt, wie es die ganze Zeit schon war. Finde ich immer super schade, ja, weil man sieht einfach das Potenzial, was da drin steckt und was man daraus machen könnte. Und alles, was derjenige tun müsste, ist einfach mal über seinen Schatten zu springen und einfach zuzugeben, dass es eben nicht notwendig ist, dass das Sofa an der Rückwand dran geklebt ist, sag ich mal, also dass das so nah da dran steht. Da muss man sich einfach ein bisschen davon lösen und dann kriegt man auf einmal eine richtig gute Aufstellung gebacken. Also, ja.
Das stimmt.
Naja.
Ja.
Sehr gut. Großer weiterer Punkt, oder ja, ist so ein bisschen die Frage, kann ein Raum denn eigentlich zu klein sein?
Ja gut, auf die Gästetoilette will jetzt wahrscheinlich keiner ein Heimkino bauen.
Nee, obwohl auch das sehr, sehr cool sein kann.
Ja.
Ist halt akustisch.
Ich bin letztens erst überlegt, irgendwie so ein, weiß nicht, so ein 60, 65 Zoll Fernseher hochkant stellen, um die neuesten TikTok-Videos anzugucken.
Ist auf dem Klo.
Was. Ja,
ja, genau. Super Idee. Muss man das Handy nicht in der Hand halten, so auf die Art.
Nee, also klar, ja, so klein kann das schon irgendwo sein. Also, aber man hat schon Kinos gesehen, irgendwie 12 bis 15 Quadratmeter geht auf jeden Fall. Also ein Sitzplatz auf jeden Fall möglich, auch mit Surround und Projektion.
Ja, in der Regel geht. Auch noch zwei, genau. Es wird halt nicht riesig dann, ne? Das ist klar. Aber man kann trotzdem so den Eindruck von einem Kino nur im halt sehr, sehr kleinen erschaffen. Das geht ohne größere Probleme. Kommt auch immer darauf an, welche Dimensionen letztendlich zu klein sind. Also können wir auch mal so grob nochmal durchgehen. Fangen wir wieder bei der Breite an. Ja, da ist so meine Erfahrung, wenn es unter die 2,70 Meter geht, die Raumbreite, da wird es irgendwann verdammt schwierig, weil da kriegst du definitiv nur noch zwei Plätze nebeneinander hin. Und auch mit der Leinwand und so weiter, das wird alles irgendwo nicht mehr so richtig groß. Dann gibt es eben Probleme mit der Lautsprecheraufstellung irgendwann mal, dass das alles noch passt. Die Lautsprecher werden dann häufig sehr, sehr eng an die Seitenwände rangezwungen, weil es einfach keine andere Lösung mehr gibt. Und da kommen wir in so eine Ecke, da wird es echt, deftig. Wir haben schon sehr, sehr coole Projekte umgesetzt, wo die Raumbreite so im Bereich 280, 290 lag. Ja, das kann sehr, sehr cool am Ende rüberkommen. Wenn es wesentlich drunter geht, wird es irgendwann einfach schwierig.
Und halt die 4 Meter, die du vorher schon angesprochen hast, das kann halt dann vom Projektor eng werden. Wobei die Leinwand dann natürlich auch deutlich kleiner wird. Logischerweise, wenn du bloß 2 Meter dran sitzt, wird die Leinwand keine 3 Meter breit sein in der Regel. Ja.
Ja.
Also das geht ja schon nicht.
Ja. Genau. Aber auch da wieder letztendlich auch wieder so eine Sache des Verhältnisses, Breite zu Länge. Ja, wenn der Raum halt 4x4 Meter ist, also abgesehen davon, dass es basstechnisch ungünstig ist, ist trotzdem keine Seltenheit. Und da hast du dann eher so das Problem, du kriegst halt einfach keine übermäßige Bildbreite hin. Selbst mit einer 21:9 Leinwand kriegst du es nicht mehr wirklich gebacken. Und weil dir der Projektionsabstand fehlt, um diese Bildgröße überhaupt zu erreichen. Und dann ist es halt häufig so, dass dann die Leinwand so ein bisschen verloren aussieht an dieser 4 Meter breiten Front. Ja, das ist dann auch wieder so ein Thema. Was macht man da? Ja, das kann man aber häufig natürlich auch wieder für akustische Maßnahmen ein bisschen nutzen, na, dass man eher an den Seiten halt ein bisschen dicker dämmt. Ist auch eine Möglichkeit und dadurch halt so gewissermaßen künstlich eine gefühlte Raumlänge zumindest schafft.
Oder einen, ja, du könntest ja mit Dreiecken arbeiten, dass es so ein bisschen abgefedert wird.
Ja, genau.
Also gibt's, da gibt es schon coole Projekte. Normalerweise baut man ja rechteckig alles, so ganz akkurat. Aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Also gerade bei Matthias vielleicht nochmal da anzusprechen. Matthias, sein Kino.
Genau, also das wir ja vor ein paar Wochen vorgestellt haben.
Mhm. Genau. Das war ja sehr, sehr basic und sehr unkonventionell, aber echt was anderes. Ja, wenn du so einen Raum hast, der in der Regel ja deutlich, also nur schwarz ist, wie willst du dich abheben? Du kannst es ja nur über die Form machen oder Lichtgestaltung oder es wird halt schwierig. Und da finde ich, hat er das super cool umgesetzt.
Ja, genau. Und gleichzeitig noch einen Haufen Rohre und Abwasserleitungen und alles Mögliche versteckt. Ja. Ja, was halt einfach, letztendlich ist es ja so ein bisschen aus der Not heraus geboren gewesen, aber es ist halt witzigerweise ein unheimlich cooles Layout dabei entstanden. Sehr cooles Design.
Ja, also besser hättest du es eigentlich nicht machen können. So, um die Probleme zu kaschieren und dann noch optisch was rauszuholen. Also, echt Chapeau.
Genau. Also Raumbreite 270, Raumlänge 4 Meter. Drunter wird es schwierig und dann haben wir noch die Raumhöhe. Und da würde ich sagen, so unter 2 Meter wird es schwierig. Ja, es ist immer schön, wenn es ein bisschen mehr ist als 2 Meter, aber so bis 2 geht es noch einigermaßen. Auch da kommt es natürlich wieder auf die Raumgröße an, weil wenn jetzt der Raum, nehmen wir mal an, irgendwie so völlig gesponnen, irgendwie 6 Meter breit und 9 Meter lang ist und dann haben wir aber nur 2 Meter Deckenhöhe, das wirkt dann halt einfach, wie wenn du im Parkhaus stehst. Ja, es ist extrem weitläufig, aber du hast das Gefühl, da kommt die Decke auf den Kopf runter.
Und, ja, ich denke da gerade irgendwie dran, die Menschen werden immer größer und da ist halt 2 Meter dann auch schon kritisch, sag ich mal, dass du den Kopf nicht einziehen musst und dann hast du noch keine Akustikmaterialien an der Decke oder noch keine Lautsprecher.
Ja. Und genau. Also ich werde ehrlich gesagt nicht mehr größer, ich wachse nur noch im Kreis rum.
Ach so.
Aber ja, es ist tatsächlich so. Das Krasseste, was wir da mal hatten, war ein Projekt mit einer Raumhöhe von 1,80.
Ui.
Und auch das hat funktioniert letztendlich. Ja, es ist natürlich, du kommst da halt rein, musst halt den Kopf einziehen. Okay, ist so. Aber letztendlich ist es auch kein absolutes K.O.-Kriterium. Man muss halt einfach ein bisschen aufpassen, was man dann macht hinsichtlich Akustik, hinsichtlich Deckenlautsprechern und so weiter. Es ist dann wirklich noch eine gute Idee, da jetzt einen Lautsprecher mitten an die Decke zu hängen, wo dann jeder Zweite mit dem Kopf dran hängen bleibt. Das macht halt der Lautsprecher wahrscheinlich auch nicht lange mit, ganz zu schweigen von den Köpfen. Aber ja, man kann irgendwie damit umgehen. Es ist halt unter Umständen möglicherweise dann doch kein super ausgewieftes Height-Lautsprecher-Konzept mehr möglich mit 6, 7, 8 Deckenlautsprechern, weil man irgendwie alle Formate komplett unterstützen will. Das muss man sich halt irgendwann einfach abschminken, aber grundsätzlich, es ist kein absolutes K.O.-Kriterium für sowas. Ja, deswegen zusammenfassend, also kann man jetzt irgendwie sagen, die Mindestmaße für einen Kinoraum sind 4 Meter lang, 2,70 breit, 2 Meter hoch. Ich würde sagen, nein, kann man so pauschal nicht sagen. Ja, denn es kommt letztendlich immer darauf an, wie eben die Verhältnisse zueinander sind. Ja, wie das Ganze, was man daraus machen kann. Ja, das muss man sich einfach gut überlegen.
Gut. Ja, definitiv. Man muss immer gucken, was man für Möglichkeiten hat.
So ist es. Deswegen ist ja jedes Projekt so schön individuell und man kann nicht irgendwie sagen, wir kopieren einfach mal Pläne von dem einen aufs andere. Es funktioniert halt nicht. Genau. Ja, wie kann man dann letztendlich vorgehen mit dem, was man einfach zur Verfügung hat? Ja, und wie kann man das Beste aus dem machen? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir da einfach noch stellt. Oder anders ausgedrückt, wie kann man jetzt ungünstige Räume, ungünstig geschnittene Räume eben geschickt nutzen? Ich glaube, die Frage, die muss man sich da einfach stellen mit dem, was man zur Verfügung hat. Und das fängt, glaube ich, schon damit an, dass man einfach so, wenn man irgendwelche Winkel oder Nischen drin hat, dass man die einfach vielleicht versucht, sinnvoll zu nutzen.
Ja klar, also da fällt mir jetzt auch irgendwie ein, so die Filmsammlung mit zu integrieren oder irgendwelche Utensilien, irgendwelche Ausstellungsstücke, die man da irgendwie reinbaut, vielleicht sogar mit der Vitrine beleuchtet. Oder ich hatte einen Kunden, der hat zum Beispiel, ja, so eine Art Tisch sich gegossen, hat dort zum Beispiel Patronen reingegossen aus dem Film oder
so ein Epoxidharztisch.
Ja, genau, Epoxidharztisch. Ja. Mit denen schön beleuchtet, sieht bestimmt super aus, ja. Oder irgendwelche Heizungsrohre oder Wasserpumpen, dass man die halt verblendet oder den Raum begradigt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder ganz abtrennt, wenn der Raum groß genug ist. In der Richtung haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist denn, wenn der Raum groß ist? Gibt es einen zu groß? Wir reden jetzt die ganze Zeit von zu klein, aber gibt es auch einen zu groß?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt stellt, weil wer hat schon einen Raum, der zu groß ist? Also ich hatte vielleicht 2-3 Mal eine Anfrage auf dem Tisch, wo jemand irgendwie so einen kompletten Dachboden hatte, irgendwie so von irgendeinem größeren Gebäude, ja, wo irgendwie früher mal irgendwelche Feste gefeiert wurden. Also man könnte schon fast sagen, ein Ballsaal. Ja, und da wollte er halt irgendwie eine Leinwand auf eine Seite und ein paar Stühle davor stellen. Ist eine nette Idee. Also da müsste man natürlich dann schon irgendwie gucken, dass es ein bisschen gemütlicher vielleicht wird.
Also ich finde schon, dass es einen zu groß geben kann, weil die Konsumerelektronik bzw. auch die Lautsprecher das gar nicht mehr hergeben. Ja. Klar, im Großkino macht man das traditionell mit Tonsystem oder moderne Kinos haben sogar Line Arrays drin, wie jetzt bei Konzerten, diese hängenden Bananen, sage ich immer. Mhm. ist natürlich im Heimbereich total unüblich, aber du musst halt gucken, um den Referenzpegel hinzubekommen. Wenn du jetzt normalerweise, also typischerweise sitzt du ja so 3, 4, 5 Meter weg vielleicht, dann brauchst du halt schon Lautsprecher, die richtig Dampf machen, um auf den Referenzpegel von 105 Dezibel zu kommen. Also von den Lautsprechern.
Ja, wenn man es will. Ja,
wenn man's, genau, muss man dazu sagen, wenn man es will. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du sitzt auf einmal 7, 8 Meter weg, dann kommst du mit dem traditionellen Lautsprechersystem gar nicht mehr hin. Das heißt, du bist eigentlich gezwungen, auf ein Hornsystem zu gehen oder mit Kompressionstreiber. Weil eine typische Kalotte schafft es nicht mehr, auf diesen Pegel zu kommen. Und dann hast du wieder ganz andere Probleme mit dem Abstrahlverhalten. Das ist ja dann so mein Themengebiet. In den kleinen Räumen hast du natürlich, also in ganz kleinen Räumen hast du andere Probleme, hauptsächlich im Bassbereich. Aber in den großen Räumen hast du wieder ein Problem mit allen anderen Sachen. Und da kannst du dann erst mit so Raytracing-Geschichten auch arbeiten, um Reflexionsmuster rauszubekommen. Also da geht es ja nicht mehr um die Raum. Geometrie an sich vom Bass, das verschiebst du alles ein bisschen, Stichwort Schröder-Frequenz, das vielleicht auch schon mal im Podcast angesprochen.
Ja,
ja, ich schweife ein bisschen ab, aber ich sag mal, man muss da schon gucken, auch jetzt bei Projektion zum Beispiel, die Projektoren, wenn du jetzt mal JVC oder Sony nimmst, dann hört es irgendwo bei 3000 Ansi-Lum auf, ja, oder ein bisschen drüber, dann reicht die Helligkeit schon gar nicht mehr. Es sei denn, du gehst jetzt in diese Profi-Schiene, wo du dann auch mit 5000 oder noch mehr Ansi-Lum wenn zur Verfügung steht, ja. Aber dann ist praktisch auch deine Leinwandbreite beschränkt. Dann reden wir nicht mehr von 3 Meter Breiten, sondern reden wir auf einmal von 5, 6 Meter Breiten und dann reicht deine Helligkeit vom Projektor gar nicht mehr aus.
Ja, genau, kommen halt dann ganz viele andere Probleme dann irgendwann ins Spiel. Kann man aber, glaube ich, zumindest mal darauf einschränken, dass man sagt, also wenn ein Raum jetzt vorhanden ist und der hat wirklich so ein bisschen den Charakter von einer kleinen Turnhalle, also sagen wir mal, wenn die ganz grob irgendwo die 6 Meter Breite, 8 Meter Länge irgendwo so um den Dreh, wenn das mal überschritten wird, dann sollte man zumindest mal drüber nachdenken, ob man sich Gedanken darüber machen muss, dass das Ganze mit normaler Elektronik oder mit normalen Lautsprechern halt nicht mehr so wirklich befeuert werden kann. Kann man so grob sagen, oder?
Ja, bei den Pegeln, ja.
Ja, genau, je nachdem, was
man halt überlegt, umso weiter du vom Lautsprecher wegsitzt, nicht nur der Pegel wird ja geringer, sondern du hörst auch mehr vom Raum. Das heißt, das Sounderlebnis wird tendenziell eher unpräziser, aber es wird dann, Vorteil wäre dann, er wird wieder räumlicher. Das heißt, der Surround-Effekt wird beeindruckender. Aber die Präzision jetzt zum Beispiel bei Stereo wird in der Regel darunter leiden.
Ja, ja, genau. Nee, gut, aber kann man, denke ich, zumindest so weit zurückstellen, dass die meisten Leute eben keinen so extrem großen Raum haben. Wenn doch, dann bitte melden und nicht einfach drauf losbauen, ja, weil dann muss man wirklich drüber nachdenken, was da sinnvoll ist. Aber im Großen und Ganzen, ob jetzt ein Raum nicht nutzbar ist für ein Heimkino oder sowas, kann man nicht sagen. Also ich glaube, man kann es insofern zusammenfassen, es kommt nicht auf die Größe an, sondern was man damit macht. Naja, okay.
Ach so, ja, habe ich schon mal woanders gehört.
Ja, okay, ja. Kurz zusammengefasst, ich denke, das Gesamtkonzept muss stimmen. Ne? Also es muss einfach insgesamt passen. Man muss einfach was Sinnvolles mit dem Raum anstellen, völlig egal, wie groß der von Anfang an ist. Und das ist irgendwo so das Thema, worum es ja letztendlich bei Heimkinoplanung auch geht. Ja, was nützt dir das, wenn du ja am Ende irgendwie Platz für 8 Personen hast, aber es macht einfach keinen Spaß drin, Filme anzugucken, weil dann beispielsweise das Lüftungskonzept nicht mehr passt oder weil die Hälfte von denen irgendwie total doof an der Wand sitzt oder sowas. Ja, da muss man sich halt einfach gut überlegen, was brauche ich wirklich, wie viele Leute kommen da wirklich zu Besuch im Regelfall und kann ich das nicht auch mit weniger Sitzen zum Beispiel umsetzen, dafür aber einfach qualitativ besser.
Ist ja auch eine Preisfrage, klar. Also wenn du überlegst, du guckst jetzt zum Beispiel zu zweit oder zu dritt regelmäßig einen Film, baust dir aber 10 Sitzplätze ein oder mehr und hast Ledersessel, dann geht es ja schon richtig ins Geld. Du brauchst mehr Lautsprecher, du brauchst einen stärkeren Beamer, du brauchst mehr Akustikmaterial. Das summiert sich ja dermaßen nach oben, dass es vielleicht besser sein könnte, da einen Schritt zurückzugehen und dir wirklich zu überlegen, was du brauchst. Und diesen Gedanken muss sich, glaube ich, jeder nachvollziehen oder jeder stellen, diese Frage. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Gesamtkonzept muss stimmen.
Genau, ist auch immer eine der ersten Sachen, die ich bei einem neuen Projekt abklappere. Was macht derjenige dann am Ende wirklich mit dem Raum? Ja, wie viele Leute kommen da üblicherweise rein? Guckt da eigentlich irgendwie 90% nur alleine oder ist es eher so, dass alleine gucken da das seltenste Fall ist und die meiste Zeit sitzt man irgendwie zu zweit oder zu dritt da drin? Ja, das macht einen riesen Unterschied aus. Wie oft kommen wirklich die ganzen Kumpels wegen dem Fußballspiel zu Besuch? Und kann man die dann nicht auch einfach in ein paar Sitzsäcke reinplatzieren, ja, statt da jetzt irgendwie noch eine dritte Sitzreihe oder sowas reinzubauen oder eine Bar, an der man auch noch irgendwie gucken kann. Das kann alles total cool sein, wenn man den Platz hat und wenn man das sinnvoll umsetzen kann. Aber wenn dann eben genau dieser Anwendungsfall genau einmal im Jahr aufkommt, wenn überhaupt, dann würde ich mir da auch jetzt nicht unbedingt, also zumindest nicht die Prio da drauf legen und dann ganz viele andere Kompromisse eingehen, nur um dieses eine Ziel zu erreichen, was überhaupt nicht wert ist, es zu erreichen.
Ja, du solltest dich auf eins konzentrieren. Also manche Leute, die sagen ja dann auch, ja, ich möchte noch ein Zockerzimmer und ich möchte da noch meine Spielekonsole rein mit dem Autorennsitz zum Beispiel oder ich möchte noch Fitness machen. Das habe ich alles schon erlebt und es wird auf jeden Fall nicht besser, also wenn du alles miteinander verbinden möchtest. Und dann noch eine Bar rein, wie du schon sagst. Und am besten 5 unterschiedliche Szenarien abdecken. Da werden halt 5 unterschiedliche Szenarien nicht wirklich super.
Du hast dann 5 Kompromiss-Szenarien, genau. Genau, das ist genau der Punkt. Deswegen auch lieber immer auf eine Sache konzentrieren, da den vollen Fokus drauf und dann ja wird eben die Fitnessbude wird dann eben nach nebenan verlegt oder so. Ne? Oder man stellt vielleicht auch fest, dass die Fitnessgeräte gar nicht so oft genutzt wurden in den letzten Jahren.
Und das ist der Klassiker.
Dann ist es möglicherweise doch irgendwie günstiger, sich einfach ein Abo fürs Fitnessstudio zu holen dafür. Also muss man sich wirklich gut überlegen. Also ich rede jetzt da auch keinem irgendwas aus, ehrlich gesagt. Wenn er meint, er muss das so machen, dann ist das okay. Das kann man auch super kombinieren. Ja, also es gibt ja auch gerade viele so Anwendungsfälle, wo einer halt gerne auf so einem Fahrradtrainer-Dingens da sitzt und dann halt wirklich über die Leinwand gleichzeitig schaut, irgendwie so eine Strecke da abfährt von irgendeiner Tour de France oder sowas. Ja, wo dann original die bergauf, bergab, wo das alles perfekt simuliert wird, da gibt es ja ultra krasse Sachen, also kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, aber es ist alles möglich in dem Bereich, auch Fahrsimulationen, was weiß ich nicht alles, aber man muss halt echt aufpassen, was man da macht und dass man sich am Ende nicht auf dem Fahrradtrainer ausgerechnet noch einen Schatten auf die Leinwand wirft, ne? Weil man so kurz vor dem Beamer sitzt oder sowas. Das sind alles so Dinge, die man da halt beachten muss. Ja, aber das sind im Endeffekt auch genau die Sachen, die eben den Spaß an so einer Heimkinoplanung, glaube ich, ausmachen. Sonst wäre es ja langweilig, ne?
Ja, wenn alle das Gleiche machen würden, dann bräuchten wir ja keine Planung mehr, vielleicht.
Genau, das ist genau der Punkt. Und ja, da können wir jetzt, glaube ich, auch zum Abschluss dieser Folge noch ein kleines bisschen auf was hinweisen nochmal. Ja, wir haben jetzt seit kurzem unseren Videokurs Heimkinoplanung mit Sweet Home 3D in unserem Shop freigeschaltet. Und wenn ihr einsteigen wollt in diesen Bereich, dann ist das ein ziemlich guter Punkt, ja, weil Sweet Home 3D ist so ein bisschen unsere empfohlene Software für alle diejenigen, die es jetzt nicht profimäßig brauchen. Es ist definitiv keine Heimkinoplanungssoftware, aber es ist einfach eine sehr, sehr gute Lösung für alle, die selbst ein bisschen rumspielen wollen, die ihr Kino selbst planen wollen, die jetzt nicht die absoluten High-End-Ansprüche haben, aber eben einfach schnell und einfach ohne große Lernkurve vorher einfach zu einem Ergebnis kommen wollen und ein Gefühl dafür bekommen wollen, was ist mit ihrem Raum eigentlich wirklich möglich. Also wir empfehlen das sehr, sehr gerne. Wir setzen unheimlich viele Projekte damit um. Es müssen jetzt so also um die 100 in den letzten paar Jahren gewesen sein, die da letztendlich mit Sweet Home 3D rangegangen sind, und die sind alle irgendwo zum Ziel gekommen. Je nachdem, wie detailliert man das eben auch ausarbeiten will. Ja, man muss eben einfach nur das Tool zu nutzen wissen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es ist gar nicht mal unbedingt, dass es jetzt halt kein Profi-Tool ist, dass es kein CAD ist, aber genau das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja hier keine Architekten oder irgendwas damit nur ansprechen, sondern das soll ja jeder machen können. Und genau dafür gibt es einfach dieses klassische Raumplanungstool. Und wir haben jetzt den Videokurs dazu gemacht, damit ihr eben dieses Standardwerkzeug, das eigentlich für andere Dinge auch gedacht ist, ganz speziell für Heimkino anwenden könnt. Und diese ganzen kleinen Details, die im Heimkino wichtig sind, dass ihr die einfach vernünftig planen könnt mit dieser kostenlosen Software. Deshalb Heimkinoplanung mit Sweet Home 3D. Ihr findet das Ganze unter heimkinopraxis.de/akademie. Dort wird das Ganze angeboten. Könnt ihr euch durchklicken zusammen mit unseren anderen Kursen und könnt ihr da alsbald loslegen. So, und dann würde ich sagen, was wir jetzt machen, bevor wir zu unserem üblichen Filmtipp übergehen, wir machen heute mal wieder einen Podcast-Tipp.
Der Heimkinopraxis Podcast-Tipp.
Wow, was kann das nur sein?
Was kann das nur sein? Du darfst heute deinen Podcast Heimkino-Konzept gerne selbst vorstellen.
Ja, also wir haben jetzt seit kurzem auch einen Podcast, nennt sich, wie der Bert schon sagt, Heimkino-Konzept. Das ist irgendwie mal so entstanden. Ich habe eine Domain vor ein paar Jahren mal registrieren lassen und mit dem Hintergrund, dass eine gute Umsetzung von dem Heimkino immer auf drei großen Säulen basiert. Das ist so unser Ansatz dahinter. Das ist einmal als Punkt 1 hier die Planung. Damit ist auch der Bert gemeint, weil der Bert ist unser Partner, was auch die Planungsthematik betrifft. Säule Nummer 1 ist die Planung. Säule Nummer 2 ist die Technik. Technische Auswahl, was man so wählen kann. Und das dritte ist dann die Einmessung, um, sage ich mal, das ganze Heimkino abzurunden. Das ist so wie ein bisschen beim Kochen, das ist die Suppe abschmecken. Wenn man alle drei großen Säulen miteinander gut kombiniert, dann bekommt man sicherlich ein sehr gutes Heimkino-Ergebnis. Das ist so der Hintergrund, warum wir diese Heimkino-Konzeptgeschichte jetzt irgendwie mal aufgerufen haben oder initialisiert haben. Gibt es auch eine kleine Facebook-Gruppe dazu und wir machen eben diesen Podcast. Genau, seit kurzem.
Genau.
Wobei der Bert jetzt da auch bald mal Gast sein wird als nächstes.
Richtig, das könnte sogar sein, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Folge das sogar schon draußen ist. Also deshalb auf jeden Fall einfach mal reinhören. Gibt es, glaube ich, auch in allen Podcast-Playern, ne? Mittlerweile.
Ja, also wir haben das bei YouTube gestartet, einmal als Videopodcast und dann halt bei allen typischen Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music oder Apple Podcast.
Die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Genau, also überall, wo ihr den Heimkino-Praxis-Podcast findet, findet ihr jetzt auch Heimkino-Konzept. Deswegen hört da gerne mal rein, ich kann es sehr empfehlen. Gibt es mit Sicherheit auch noch viele Themen, worüber ihr sprecht. Na, jetzt hatte da erst das Thema Beamer, Lampen, ja, ganz brandaktuell. Und dann das Thema Kalibrierung und solche Sachen. Also im Prinzip schon Vollgas gegeben, gleich ab den ersten paar Folgen.
Ja, das nächste wird sein zum Beispiel TV versus Projektoren. Wo da die Vor- und Nachteile liegen, was man so machen kann. Und da ist der Dominik mit an Bord von 4K-Filme. Der kennt sich da sehr gut aus mit Fernsehgeräten. Der hat auch bei der Folge relativ viel gesprochen. Ich bin da ein bisschen nicht so tief drin, was Fernseher betrifft. Ich bin dann eher auf Seite des Projektoren zu finden, aber wird ganz cool, ja.
Sehr schön. Also Heimkino-Konzept, der Podcast, hört mal rein.
Der Heimkinopraxis Filmtipp.
So, dann machen wir noch einen schönen Filmtipp für heute. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade im Voraus festgestellt, wir haben den beide gesehen. Ich glaube, es ist auch ein Film, an dem kommt man jetzt nicht wirklich vorbei. Es geht heute um ein riesiges Gemetzel. Und nein, es geht nicht um John Wick.
Das wäre das aber Erste,
der
was
andere,
ich dran denken musste.
Ja, der andere John Wick, nämlich der Equalizer. Und zwar jetzt nicht der erste Teil, den kennt ja wirklich jeder. Der ging ja damals schon durch die Medien wie verrückt. Der zweite nicht mehr so, aber der dritte wieder. The Equalizer, Teil 3, The Final Chapter, ist meine Empfehlung für heute und ich glaube deine auch, ne? So.
Ja, ich war sogar ein bisschen überrascht. Also oft ist es ja so, dass die Teile, die dann später rauskommen, eher nicht so gut ankommen, aber ich muss sagen, dass der dritte wieder mindestens auf dem Niveau ist vom ersten. Also der zweite ist ein bisschen abgefallen, habe ich nicht mehr so im Kopf. Der erste ist relativ stark hängen geblieben, weil das von der Aufmachung her, ich sage jetzt mal nicht, was ultra Neues war, aber so von der Idee her schon speziell. Und der dritte hat mir super gut gefallen. Spielt auch in Italien. Bisschen unscheinbar erstmal. Es geht jetzt nicht so direkt auf die Fresse, wenn man das so sagen darf. Es kommt genug Action, aber es baut sich relativ langsam auf.
Ja, sehr viel Hintergrund erstmal, wie er da ganz gemütlich zurückgezogen eigentlich am liebsten leben würde, aber es klappt halt doch nicht so. Ne? Das ist ja so eine alte Story, die hatten wir schon ein paar Mal. Das ist auch bei John Wick im Prinzip nichts anderes. Ja, der große Rambo, in Anführungszeichen, will eigentlich seine Ruhe haben und will eigentlich raus aus der ganzen Sache, aber man lässt ihn halt nicht in Ruhe, beziehungsweise beim Equalizer ist es ja eher so, dass er diesen inneren Antrieb hat, wenn er irgendwo eine Ungerechtigkeit sieht, dass er da eingreifen muss und das irgendwie lösen muss. Auch ein Konzept, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich fand es dann halt im ersten und zweiten Teil, ja, jetzt nicht langweilig umgesetzt oder so, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war mir ein bisschen zu einfach gestrickt irgendwo so. Ja, gerade dann so diese Endszene da, was war denn das, irgendwie so ein Baumarkt oder sowas, ne, wo er dann mit allen möglichen Werkzeugen auch um sich schießt. Es war zwar irgendwo ganz, ganz witzig und ist natürlich immer so dieser Effekt so, Nagelpistole, hättest du nicht was anderes nehmen können. Ja. Ja, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr generisch und irgendwo so, ja, so eine Action, wo man dann auch irgendwann mal so ein bisschen, wo ein Auge zuklappt dann irgendwann, ne.
Was mir da super gut gefallen hat, war irgendwie so dieser Timer an der Uhr. Jetzt hast du noch 60 Sekunden und dann bist du tot.
Ja, genau. So auf die Art. Das, ja, ich weiß nicht, es waren keine schlechten Filme, definitiv. Aber ich muss ganz klar sagen, der dritte hat mir jetzt wirklich am besten gefallen. Der hat für mich so ein bisschen die ganze Filmreihe irgendwo gerettet. Und den kann man auch ohne Probleme, finde ich, als Standalone-Film einfach angucken. Also ohne die ersten zwei davor gesehen zu haben. Man muss zwar natürlich irgendwo das Hintergrundwissen haben, ja, da ist jetzt dieser Typ und der hat einfach eine Spezialausbildung und er kann es einfach nicht lassen, wenn er irgendwo sieht, dass da jemand ja irgendwie drangsaliert wird oder was auch immer, dass er dann halt irgendwie so hintenrum eingreift und die Sache versucht gerade zu rücken wie so eine Art Schutzengel. Und aber es kommt einfach vom ganzen Stil her sehr gut rüber. Es ist einfach irgendwo so alles in dieses italienische Küstendorf da eingebettet, irgendwo so zwischen den Felsen. Oder es ist, glaube ich, Sizilien war es, glaube ich, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau.
Und dann kommt eben so diese Mafia-Geschichte da rein, die da einfach, wie die Mafia da im Prinzip versucht, den Leuten dort in diesem Dorf quasi das, ja, die Wohnungen, die Häuser
abzuluxen,
das Leben so ein bisschen wegzunehmen, um da halt ihre Casinos und Hotels reinzubauen. Ja, und das kann er natürlich einfach überhaupt nicht sehen. Und ich war angenehm überrascht, dass es eben nicht so eine ständige Dauer-Action ist, wo es irgendwie permanent nur auf die Nase gibt, sondern dass das Ganze wirklich sich so auf zwei, drei größere Aktionen einfach eindampft. Und die sind auch relativ subtil. Es geht zwar wirklich extrem zur Sache und dann, es kommt schon so ein bisschen John Wick-mäßig rüber. Ja, ich glaube, das Einzige, was noch gefehlt hat, war der Bleistift. Aber dafür hat er ja viele andere schöne Ideen, wie er da vorgehen kann, ja, und auch so inklusive dieser Spezialgriff, ja, ich halte dich fest, du kannst dich überhaupt nicht mehr bewegen und wenn ich hier drücke, dann tut es dir unheimlich weh, ne, so auf die Art. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, aber
das klappt, doch, doch.
Ja, ich denke auch, dass es da einfach so gewisse Punkte gibt und wenn man die kennt, dann hat man echt gewonnen, aber es ist halt irgendwie, es kommt einfach sehr, sehr cool rüber, wie er das macht und ja, fand ich wirklich, also hat mich unheimlich positiv überrascht. Der Equalizer, The Final Chapter. Guckt euch den an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. So, damit haben wir heute, denke ich, wieder eine ganz coole Folge hingebracht. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen besseren Eindruck davon, ein bisschen besseres Verständnis, was die Größe von einem Kinoraum angeht, dass es eben nicht nur darauf ankommt und könnt da einfach das Beste draus machen. Meldet euch gerne, wenn ihr Unterstützung bei eurer Heimkinoplanung braucht oder wenn ihr schon weiter seid, dann meldet euch auch gerne beim Nils, wenn es darum geht, das Ding am Ende richtig gut einzumessen. Das heißt, wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de